ARD.
Mama, Chef. Mama, Mama.
Ihr habt gerade die Tochter von Gadi Moses gehört. Völlig aufgelöst und voller Freude umarmt sie ihren Vater. Endlich. 16 Monate haben sie auf diesen Moment gewartet. 16 Monate, in denen sich der 80-jährige Gadi Moses in Gefangenschaft der Hamas-Terroristen im Gazastreifen befand. Er ist einer der freigelassenen israelischen Geiseln. Für ihn und die Familie muss das schlimmster Psychoterror gewesen sein. Mit seinem Sohn werde ich gleich sprechen. Sagt mal, geht es euch auch so, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr keinen Überblick mehr habt, was alles im Nahen Osten passiert? Wie geht es weiter mit dem Waffenruheabkommen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas? Und was ist das für ein krasser Vorschlag von Trump, der Gaza zur Riviera des Mittleren Ostens machen will?
I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent.
Darüber sprechen wir in diesem Weltspiegel-Podcast. Hier helfen wir euch, jede Woche die Welt mit den ARD-KorrespondentInnen ein Stück besser zu verstehen. Heute mit Julio Segador aus dem Studio Tel Aviv und Vera Rudolph aus dem Studio in Kairo. Ich bin Nathalie Amiri. Es ist Donnerstag, der 6. Februar 2025. Bevor ich mit Julio und Vera spreche, will ich Yair Moses in Israel fragen, wie es seinem Vater geht. Yair Moses ist der Sohn des Deutsch-Israeli Gadi Moses, dessen Tochter wir gerade gehört haben. Ich erreiche ihn in einem israelischen Krankenhaus, wo er bei seinem Vater ist. Yair, vielen Dank für Ihre Zeit und die Kraft, mit uns zu sprechen. 482 Tage befand sich Ihr Vater in Gefangenschaft. Wie geht es ihm heute?
He's pretty much okay. Of course.
Es geht ihm einigermaßen gut. Natürlich hat die lange Zeit Auswirkungen. Aber wir wussten, dass er mental sehr stark ist. Er ist einfach unglaublich widerstandsfähig und er hat es auch körperlich geschafft, diese schreckliche Zeit zu überstehen.
Also physically that he managed to pass all this terrible time.
Sagen Sie, was verlieh ihm in dieser Zeit mentale Stärke?
He decided that he must survive day by day.
Er hat einfach entschieden, dass er Tag für Tag überleben muss. Wann immer er also schlechte Nachrichten bekommen hat, dann war er für einen kurzen Moment traurig, aber hat direkt danach versucht, sich auf das Überleben zu konzentrieren.
Bei der Geiselübergabe verlief es chaotisch und beängstigend. Wie haben Sie diese Momente beobachtet und ausgehalten?
Yeah, it was a very, very frightening moment. We were very, very worried.
Ja, das war ein sehr, sehr beängstigender Moment. Wir waren unglaublich besorgt, obwohl wir eigentlich die gute Nachricht gehört hatten, dass er freikommt und dass es ihm soweit gut geht. Aber dann haben wir das gesehen und waren sehr erschrocken. Wir wissen, dass er auch sehr verängstigt war und große Angst um sein Leben hatte. Als wir dann aber wieder gesehen haben, wie er dem Roten Kreuz übergeben wurde, konnten wir aufatmen.
To breathe normally again.
Wie hat Ihr Vater seine Zeit in Geiselhaft verarbeitet? Erzählt er davon? Hat er sie verarbeitet?
Er hat uns viele Geschichten erzählt, die wir aber lieber für uns behalten wollen. Was wir erzählen können, ist, dass er sehr lange in Gefangenschaft war, die meiste Zeit davon allein, ohne andere Geiseln. Um am Leben zu bleiben und einfach aktiv zu sein, ist er in den Räumen, in denen er war, hin und her gelaufen, egal wie groß der Raum war. Er ist jeden Tag ein paar Kilometer gelaufen, um nicht einfach nur da zu sitzen und zu warten, dass etwas passiert. Das war also seine Art, sich körperlich fit zu halten.
So this is was his best way to keep himself for the physical part. And for the mental part, it's just what I said.
Und was den psychischen Teil anging, so hat er einfach von Tag zu Tag gedacht und überlebt. Ab und zu hat er ein paar Nachrichten aus Israel über das Fernsehen oder Radio bekommen. Und wenn das schlecht war, hat er kurz geweint, aber sich wieder fokussiert und zu sich gesagt, ich werde stark bleiben.
Wusste Ihr Vater überhaupt, wo er sich befindet? War er die ganze Zeit in einem Tunnel?
Er war in keinem Tunnel, sondern an verschiedenen Orten an der Erdoberfläche. Er wusste zwar nicht genau, wo er war, aber mehr oder weniger schon.
Was hätte Israel besser machen müssen? 16 Monate sind eine lange Zeit, viel zu lange. Hätte aus Ihrer Sicht die Regierung anders handeln sollen?
Ich glaube, sie hätten schon viel früher denselben Deal machen können. Wir wissen, dass es im Mai eine große Chance gab, ein ähnliches Abkommen zu schließen, was aber dann nicht gelungen ist. Wir wussten nicht, ob die Hamas allen Bedingungen zugestimmt hätte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die israelische Regierung viel mehr hätte tun können, um das Abkommen schneller voranzutreiben.
Warum war es denn nicht die Priorität?
Sie hatten andere, höhere Prioritäten, was ich nicht verstehen kann. Aber so sieht es aus. Ich denke, das hätte für alle, für die ganze Welt, oberste Priorität haben sollen. Aber es scheint, als wäre das nicht der Fall gewesen.
Was wäre denn Ihr Wunsch, wie es mit dem Gazastreifen weitergehen sollte? Kann da eine Koexistenz noch funktionieren? Oder gibt es nur noch Hass gegenüber den PalästinenserInnen?
Ich hoffe wirklich, dass die Palästinenser eines Tages begreifen werden, dass Koexistenz und gute Nachbarschaft für sie von Vorteil sind. Aber im Moment sieht es nicht so aus, als ob es in diese Richtung gehen würde. Solange sie ihren Kindern beibringen, dass die Israelis böse sind und getötet werden müssen, wird es für die Israelis sehr schwer sein, als friedliche Nachbarn zu leben. Sie müssen sich entscheiden, ob sie als Nachbarn und in Frieden leben wollen. Und wenn sie das erst einmal verstanden haben, denn das Ziel, Israel zu zerstören, ist kein realistisches Ziel, das weiß jeder. Wenn sie aber den Weg des Terrors wählen und von Zeit zu Zeit ein paar Israelis töten, wird ihr und unser Leben furchtbar sein. Israel hat den Gazastreifen vor mehr als 18 Jahren verlassen. Und das Geld, das sie bekommen haben, hätte für Menschen genutzt werden sollen. Damit hätten sie wie im Paradies leben können. Aber wegen der dortigen Regierung, vor allem der Hamas, haben sie das Geld in Tunnel und Waffen investiert. Genau das ist passiert. Es liegt also an ihnen, zu entscheiden, ob sie Frieden wollen. Von dem Moment an, in dem sie wirklich in Frieden leben wollen, wird Israel dazu bereit sein.
Danke, Yair Moses, und viel Kraft für Ihren Vater und die ganze Familie.
Thank you. Bye.
Puh, ich hätte ihm gerne noch viel mehr Fragen gestellt, aber in so einer Situation möchte ich seine Zeit auch nicht zu sehr in Anspruch nehmen. Bevor wir jetzt weitersprechen, geben wir euch ein kurzes Heads up zu den Rahmenbedingungen des Waffenruheabkommens. Die hat vielleicht nicht jeder auf dem Schirm. Der Waffenruhe-Deal ist seit dem 19. Januar in Kraft und soll für 6 Wochen laufen. Zum Startpunkt des Abkommens waren noch 97 verbliebene Geiseln in der Gewalt der Hamas. Stand jetzt sind 18 von ihnen freigelassen worden. Unter den restlichen Geiseln befinden sich jedoch auch Tote. Wie viele genau, ist unklar. Im Gegenzug zu den Geiselfreilassungen hat sich Israel bereit erklärt, palästinensische Häftlinge aus den Gefängnissen zu entlassen. Für eine zivile Geisel, die von der Hamas freigelassen wird, werden 30 palästinensische Häftlinge entlassen und für eine militärische Geisel werden 50 Häftlinge entlassen. Unter den Gefangenen befinden sich auch Straftäter, die wegen Mordes oder terroristischer Anschläge verurteilt wurden. Ein weiterer Teil des Abkommens ist der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen. Der ist nach 9 Monaten wieder offen und wichtig für humanitäre Hilfe. Aktuell wird darüber verhandelt, wie es nach den 6 Wochen weitergeht und wie eine zweite Phase der Waffenruhe aussehen könnte. Und jetzt ordnen wir die gesamte Lage mal ein mit Vera Rudolph in Kairo. Hallo Vera.
Hi.
Und Julio Segador in Tel Aviv. Dort bist du, oder? Du machst gerade für unsere Sendung ja auch einen Beitrag über die Freilassung der Geiseln. Aber ich treffe dich im Studio an, richtig?
So ist es. Ich bin hier im Studio und hallo.
Julio, beginnen wir mit dir. Was weißt du über den Zustand der freien Geiseln? Ich habe ja auch gerade mit dem Sohn von Gadi Moses gesprochen, der mir über den Zustand seines Vaters erzählt hat. Was weißt du?
Also man weiß generell nicht viel. Es gab ja kaum direkte Äußerungen der freigelassenen Geiseln in den vergangenen 3 Wochen. Und es gab auf Instagram eine Mitteilung, eine Geisel hat sich auch geäußert in einer Videobotschaft. Man hat den Eindruck, es geht ihnen eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man überlegt, dass sie fast 500 Tage in der Hand der Hamas waren. Aber was natürlich genau physisch und vor allem psychisch diese ehemaligen Geiseln mit sich tragen, das kann man, glaube ich, erst in einer gewissen Zeit sagen.
Wie viele Geiseln sind jetzt noch in Gefangenschaft?
Also wir haben jetzt noch genau 79 Geiseln in Gefangenschaft. Das ist die Zahl, die auch kommuniziert worden ist von mehreren Seiten vom israelischen Militär, aber auch von den Angehörigen der Geiseln, die ja hier mobil machen. Die Frage ist, wie viel von diesen 79 Geiseln noch am Leben sind. Und da schätzt man, dass möglicherweise eben über 30 bereits tot sind. Und deshalb ist es ja auch so, dass im Rahmen dieser Waffenruhe und der Vereinbarung dieser ersten Phase der Waffenruhe, das auch vereinbart wurde, dass tote Körper sozusagen zurückgegeben werden. Es sollen dann vermutlich in den nächsten 2 Wochen auch Körper nach Israel gebracht werden.
Sag mal, wissen dann die Angehörigen überhaupt nicht, ob ihre Liebsten leben oder tot sind?
Ja, das ist so die Frage. Wir haben ja diese Shortlist, diese Liste mit 33 Namen, die zu Beginn der Waffenruhe von der Hamas ans israelische Militär gegeben wurde. Und von diesen 33 sind 8 tot. Das ist so kommuniziert worden. Wir wissen nicht, ob wirklich auch die Namen bekannt gegeben worden sind. Wenn ja, dann weiß es das israelische Militär. Möglicherweise sind dann die Angehörigen auch verständigt worden. Fest steht, von den 33 sind 8 Körper dabei, also 8 tote Geiseln.
Sag mal, wer sind eigentlich die Freigelassenen auf palästinensischer Seite? Israel sagt ja, sind alles Terroristen. Ist das so?
Also, dass alle Terroristen sind, würde ich jetzt nicht unterstreichen. Denn sehr, sehr viele waren beispielsweise Personen, die festgenommen wurden während des Krieges im Gazastreifen. Das sind mehrere hundert bereits auch wieder freigekommen. Die als Terroristen zu bezeichnen, da würde ich nicht so weit gehen, zumal ja auch keine richterlichen Urteile vorliegen. Viele waren in sogenannter Administrativhaft, das heißt, dass sie ohne Verfahren und ohne Richterbeschluss auch festgenommen wurden. Das geht hier in Israel. Insofern muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Aber wir wissen, dass inzwischen auch sehr, sehr viele schwere Straftäter freigelassen worden sind. Auch das war Teil dieser Vereinbarung, die geschlossen worden ist. Und das ist ein Punkt, der natürlich hier in der Öffentlichkeit sehr, sehr sensibel und umstritten diskutiert wird, weil man natürlich sagt, wir lassen diese Straftäter jetzt frei und möglicherweise werden sie bald schon wieder neue Anschläge verüben in Israel.
Stand jetzt, also Donnerstagmittag, hält die Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation der Hamas ja noch. Wie stabil ist sie?
Ja, wir haben ja wenig gute Meldungen eigentlich aus Gaza, die wir auch verkünden können. Aber das ist eine gute Meldung. Diese Waffenruhe hält bisher. Es gibt zwar immer wieder kleinere Vorfälle, die aber möglicherweise auch damit zusammenhängen, dass es Missverständnisse gibt. Etwa wenn Zivilisten zu nah an israelische Soldaten herankommen, da muss ein Sicherheitsabstand gehalten werden. Das ist wohl zweimal nicht geschehen und dann wurden Schüsse gefeuert. Also es gab kleinere Vorfälle. Aber wichtig ist, diese Waffenruhe hält und natürlich auch das, was dann im Rahmen der Waffenruhe vereinbart worden ist, dass bisher weitgehend planmäßig israelische Geiseln freigekommen sind aus dem Gazastreifen. Es waren sehr, sehr bewegende Szenen und im Gegenzug dann auch palästinensische Häftlinge ebenfalls freigekommen sind.
Genau, weil solche Menschen ja auch freigekommen sind, steht ja Netanyahu innenpolitisch für diesen Waffenruhe-Deal in der Kritik bei seinen Koalitionspartnern auch. Warum?
Nun, weil viele, vor allem die rechtsgerichteten Koalitionspartner in der Regierung von Benjamin Netanyahu der Meinung sind, dass man mit der Hamas eben keine Deals machen sollte und dass die Kriegsziele auch realisiert werden sollte. Und das heißt, die komplette Zerschlagung der Hamas. Erst dann, eben über diesen militärischen Druck, würden die Geiseln schon freikommen. Das ist die Argumentation der Rechten. Netanyahu hat nach langer, langer Zeit eben auf diesen zweiten Deal eingewilligt. Wir hatten ja schon einmal eine Waffenruhe im November 2023, also etwa 2 Monate nach der Terrorattacke. Da kamen ja schon über 100 Geiseln frei. Jetzt eben dieser zweite Deal. Die Rechten in der Regierung waren total dagegen. Und als Konsequenz hat ein Minister und auch seine Parteimitglieder, nämlich der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, die Regierung verlassen. Er hat aber gesagt, wenn es nicht zur zweiten Phase dieses Deals kommt, dann wird er wieder in die Regierung eintreten. Und das hat ihm Benjamin Netanyahu versprochen. Ein anderer rechtsgerichteter Minister, der Finanzminister, Bezalel Smotrich, der hat gesagt, sollte es zur zweiten Phase kommen, dann gehen wir aus der Regierung auch raus. Und dann hätte Netanyahu möglicherweise das Problem, dass er keine Mehrheit mehr hat.
Genau, den beiden Koalitionspartnern dürfte gerade gefallen, was in Amerika sich abgespielt hat. Netanyahu war ja bei Trump, dazu nachher mehr. Jetzt will ich Vera mit dazu holen. US-Präsident Trump hat ja vorgeschlagen, die Bevölkerung des Gazastreifens in andere arabische Länder zu bringen, vor allem nach Ägypten und Jordanien. Vera, Ägypten, Jordanien haben die Idee ja schon ausgeschlossen. Trump hält aber weiter an dem Plan fest und sagt Trump-like, sie werden es tun, aller naja, jeder hat so seinen Preis. Wie ist deine Einschätzung dazu? Werden sie es tun?
Ich denke nicht. Also Ägypten lehnt wie andere arabische Staaten eben den Vorschlag kategorisch ab, weil für sie sind diese Umsiedlungspläne von Trump eben nichts weiteres als ja die Vertreibung der Palästinenserinnen und Palästinenser. Und das akzeptiert man nicht. Das hat man auch schon in der Vergangenheit klar gemacht, gerade Ägypten auch. Das ist eben ja zum einen völkerrechtlich nicht zulässig, zum anderen sind aber eben auch die arabischen Staaten so vehement dagegen, weil damit das Ziel eben ja die Aussicht auch auf einen eigenen palästinensischen Staat eben begraben wäre, diese Idee. Deswegen wehrt man sich so vehement gegen diese Pläne. Auch innenpolitisch gibt es da Bedenken, denn Jordanien und Ägypten geht es wirtschaftlich auch sehr schlecht und auch die Bevölkerung würde das nicht akzeptieren, nicht in Ägypten und erst recht auch nicht in Jordanien. Das liegt auch daran, weil in Jordanien eben mehr als die Hälfte der Bevölkerung selbst palästinensische Wurzeln hat. Auch Königin Rania hat palästinensische Wurzeln und da gab es auch in den vergangenen Monaten während des Krieges hat man da wirklich mitgelitten mit den, wie Sie sagen, eben ihren Schwestern und Brüdern in Gaza. Da gab es heftige Proteste und somit birgt es eben auch innenpolitisch für die beiden Länder echt einen ordentlichen Druck und auch eine Gefahr.
Aber ihnen geht's wirtschaftlich schlecht, da würde ja Geld helfen. Welche Druckmittel haben die USA denn auf diese arabischen Staaten?
Also die USA haben ein Druckmittel, das sind die Militärhilfen, zum Beispiel an Ägypten. Die werden jährlich gezahlt in einer Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar. Aber auch Jordanien ist von den USA abhängig und zwar von Auslandshilfen. Auch da sind die USA der größte Geldgeber. Und jetzt muss man ja auch sagen, hat ja auch Trump schon einen Teil der Auslandshilfen eben eingefroren, jetzt erstmal für 3 Monate. Aber Jordanien ist da eben oben mit auf der Liste der Länder, die am meisten für humanitäre Hilfe mit NGOs von diesen Geldern abhängig ist. Und dementsprechend ist es durchaus ein Druckmittel, was ernst zu nehmen ist. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, haben auch Jordanien und Ägypten ein Druckmittel, nämlich ihre Friedensverträge mit Israel. Und die könnten da natürlich auch unter Spannung geraten jetzt.
Ich habe es ja gerade schon gesagt, Netanyahu war in Washington und just in dem Moment haut Trump direkt noch einen raus. Er will den Gazastreifen übernehmen und zur Riviera des Mittleren Ostens machen. Julio, wie ist sowas zu bewerten? Der israelische Regierungskreis findet die Idee, Zitat, genial. Ist so ein Szenario überhaupt realistisch?
Also völkerrechtlich, glaube ich, ist sowas nicht möglich und wir haben es ja eben schon auch besprochen, Vera hat es ja sehr, sehr deutlich gesagt, diese Menschen müssen ja auch bereit sein zu gehen und man kann nicht einfach 2 Millionen Menschen deportieren. Insofern glaube ich, dass die Realisierung dieses Vorschlages sehr, sehr schwierig sein wird. Aber hier in Israel wird es im Grunde von allen fast als wirklich, wie es Netanyahu auch bezeichnet hat, als eine fresh idea bezeichnet, die Bewegung reinbringt. Und vielleicht ist das ja das Positive dieses, wie ich finde, absurden Vorschlages, dass es einfach wieder Bewegung hier reinbringt. Für Benjamin Netanyahu ist die Sache klar. Er hat alle Bälle im Spiel. Er hat jetzt auch in den Vereinigten Staaten, anders als mit Joe Biden, einen Präsidenten, mit dem er sehr, sehr eng zusammenarbeiten kann, die ähnlich denken. Beide sind ausgesprochene Machtpolitiker. Und Benjamin Netanyahu hat jetzt alle Optionen. Er kann die Bälle jonglieren und keiner wie Biden sagt ihm jetzt, was er tun oder lassen soll. Insofern ist das aus seiner Sicht natürlich optimal. Die einzigen, die eigentlich hier in Israel eher reserviert auf diesen Vorschlag geantwortet haben, sind die Angehörigen der Geiseln, weil die gesagt haben, jeder redet jetzt über diesen Vorschlag, jeder redet über die Zukunft von Gaza, jeder redet über solche Dinge. Aber wer redet über die Geiseln? Denn noch immer sind 79 Geiseln im Gazastreifen. Und das war eigentlich die einzige Gruppe, die hier eher reserviert auf das Ganze reagiert hat.
Und Vera, was hält man in Ägypten und der arabischen Welt von Trumps Plan, den Gazastreifen unter US-Kontrolle zu bringen?
Also man äußert sich natürlich relativ diplomatisch. aber lehnt es ganz klar ab. Also auch Saudi-Arabien hat beispielsweise gestern in seinem Statement klar gemacht, dass man eine Vertreibung eben nicht akzeptiere und hat eben auch seine diplomatische Annäherung an Israel, an eine Zwei-Staaten-Lösung nochmal geknüpft. Und auch Ägyptens Außenministerium hat klar gesagt, wir haben eine Zukunftsvision für Gaza, für den Wiederaufbau, aber man wolle da eben auch die palästinensische Autonomiebehörde an der Verwaltung des Gazastreifens beteiligen. Und jetzt ist natürlich die Frage auch, was Trump genau mit diesem Plan meint. Er hat ja völlig recht, wenn er sagt, der Gazastreifen ist ein, Zitat, Höllenloch. Laut der UN sind ja eben 2/3, wenn nicht sogar mehr, der Wohnhäuser wirklich nicht mehr bewohnbar oder vollständig zerstört. Aber er hat ja auch im Wahlkampf immer wieder versprochen, die US-Streitkräfte eben aus internationalen Konflikten rauszuhalten. Gleichzeitig sollen auch die USA nicht der direkte Geldgeber sein. Also deswegen ist ein bisschen die Frage. Er meint damit sicherlich, Partner auch ins Boot zu holen, die investieren, die dort am Wiederaufbau beteiligt sind. Das könnte Saudi-Arabien sein, das könnten die Vereinigten Emirate sein. Aber die Angst ist natürlich, wenn die Palästinenser jetzt erstmal aus dem Gazastreifen rausgehen, dass sie nicht zurückkehren können, nicht zurückkehren werden. Und das ist etwas, was einfach nicht akzeptiert werden kann hier in der arabischen Welt.
Die USA wollen über die Palästinenser entscheiden. Die arabischen Länder sprechen auch mit. Netanyahu hat auch seine Pläne. Julio, was hörst du eigentlich von den Palästinensern selbst? Eine Stimme, die ich gehört habe, beschreibt, glaube ich, gerade ganz gut das Gefühl und die Emotionen vieler Palästinenser.
Wir sind Gazaner. Sie können tun und lassen, was sie wollen, aber wir werden in unserer Heimat bleiben. Wir werden hier nicht weggehen. Für uns gibt es nur eine Option, hier leben oder sterben.
Ja, das ist die Meinung eigentlich der Palästinenser und sie haben ja Erfahrung mit solchen Dingen. Sie sind ja schon mehrmals in der Geschichte seit 1948 auch vertrieben worden. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir jetzt darüber reden, dass die Menschen aus Gaza nach Jordanien und Ägypten gebracht werden sollen. Dort gibt es ja zum Teil schon riesige Flüchtlingslager im Libanon, in Jordanien, wo Palästinenser, die teilweise nach 1949 vertrieben wurden, immer noch sind und in den Ländern immer noch Bürger zweiter Klasse sind, die Staatsbürgerschaft nicht bekommen. Also sie sind weiterhin Flüchtlinge. Und das befürchten natürlich die Palästinenser, dass sich sowas, was sie als Nakba bezeichnen, als die große Katastrophe, die Vertreibung, dass das ihnen nochmal geschieht. Deshalb sind die Palästinenser kategorisch dagegen und sie wollen nicht, dass andere über ihren Kopf hinweg solche Entscheidungen treffen. Sie sind ja diejenigen, die geringste Lobby auch haben. Und sie müssen darauf hoffen, dass die anderen arabischen Staaten für sie ihre Position dann auch in der Öffentlichkeit und in der großen Weltpolitik verdeutlichen.
Vera, als der Krieg im Gazastreifen begonnen hat, sind rund 100.000 PalästinenserInnen nach Ägypten geflohen. Welche Rolle spielt das Land in diesem Krieg, in diesem Konflikt?
Also man muss sagen, was die Zahl angeht, sind es etwa 85.000 Palästinenser, die bereits in Ägypten sind. Es ist aber einzuschätzen, dass die Dunkelziffer weitaus höher ist, denn viele davon sind nicht registriert. Und viele sagen eben auch, wenn wir einen eigenen Staat haben, wenn wir im Gazastreifen Frieden haben, der wieder aufgebaut wäre, sie würden gerne in ihre Heimat zurückkehren, keine Frage. Und dementsprechend will man auch hier nicht, dass noch mehr kommen, denn Ägypten müsste ja auch die Unterbringung und Versorgung garantieren. Und generell eben, weil es einem auch wirtschaftlich nicht gut geht, dass man das überhaupt nicht leisten und auch nicht tragen kann.
Ein Teil des Waffenruheabkommens war ja, dass der Grenzübergang in Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen geöffnet wird. Funktioniert das und warum ist der so wichtig für die PalästinenserInnen?
Dieser Grenzübergang ist ebenso wichtig, weil auch schon vor dem Krieg an normalen Tagen rund etwa 500 Lkw in den Gazastreifen gekommen sind. Und jetzt in den Wintermonaten hat sich natürlich auch die Situation im Gazastreifen massiv verschlechtert und die Hilfslieferungen, die jetzt ja auch wieder möglich sind, die sind dringend nötig. Und auch geopolitisch spielt er eine wichtige Rolle, denn Israel hat ja auch die Sinai-Halbinsel zweimal besetzt gehalten. Einmal eine kurze Zeit und dann nochmal 15 Jahre lang von 67 bis 82 nach dem Sechstagekrieg. Und erst im Camp David-Abkommen, also dann auch in dem israel-ägyptischen Friedensvertrag von 1979, wurde eben die Rückgabe der Sinai-Halbinsel an Ägypten festgelegt. Und deswegen ist diese Grenze auch einfach ein sensibler geopolitischer Punkt für Ägypten.
Julia, nochmal zurück zu Trump und Netanyahu. Wie ist deren Beziehung zu sehen? Sind es wirklich Best Buddies? Schließlich war ja Netanyahu der erste Staatsbesuch, den Trump empfangen hat. Was glaubst du, bedeutet das für den weiteren Kriegsverlauf? Beide haben ja eine Agenda, oder?
Beide haben eine Agenda. Donald Trump will sich als der Dealmaker präsentieren, vielleicht sogar einen Schritt weitergehen als der Peacemaker. Ob es wirklich zum Frieden kommt im Nahen Osten, das ist, glaube ich, wirklich die große Frage. Benjamin Netanyahu kann mit ihm sehr, sehr gut. Das hat sich ja schon während der ersten Amtszeit gezeigt. Da hat Trump die US-Botschaft von Tel Aviv nach Ost-Jerusalem, das ist ja annektiertes Gebiet, völkerrechtlich also nicht israelisches Staatsgebiet, verlegt. Und das fand er natürlich gut. Er hat die Golanhöhen anerkannt als israelisches Staatsgebiet. Auch die sind ja eigentlich annektiert. Also er hat vieles im Sinne von Netanyahu gemacht. Und daher verstanden sie sehr gut, dass sie denken, sehr, sehr ähnlich sind beide ausgesprochene Machtpolitiker. Ich kann mir schon vorstellen, dass die einen sehr, sehr kurzen Draht haben. Und natürlich hat sich Bibi Netanyahu gebauchpinselt gefühlt, dass er als erster ausländischer Staatsgast offiziell ins Weiße Haus eingeladen worden ist. Also der ist fast geplatzt hier vor Stolz.
Das Grinsen war ziemlich offensichtlich.
Ja, vielleicht direkt dazu. Es ist jetzt ja auch spannend, dass eben der jordanische König am Dienstag bei Trump eingeladen ist. Da wird ein Treffen stattfinden und da wird sicherlich auch nochmal darum gehen, wie dieser Plan im Detail aussehen soll, ja?
Ich habe jetzt nochmal eine Frage an euch beide. Seit Jahren, eigentlich Jahrzehnten, wird über eine Zwei-Staaten-Lösung gesprochen. Immer wenn laut nach einer Lösung gerufen wird, dann nicken alle ganz beruhigt und das war's dann. Dann geht man zum nächsten Punkt der Agenda weiter. Könnt ihr Trumps Idee irgendwas Positives abgewinnen?
Von meiner Seite her, glaube ich, ist das einzig Positive, dass wieder Bewegung in das ganze Spiel kommt. Ob es jetzt wirklich eine Ein-Staaten-Lösung oder eine Zwei-Staaten-Lösung wird. Ich glaube, es wird nicht die Lösung, die Trump anvisiert, dass hier 2 Millionen Menschen aus Gaza in andere Länder umgesiedelt werden. Aber es kommt Bewegung rein und es muss Bewegung kommen. Und Nathalie, du hast eben diese Zwei-Staaten-Lösung, die ja seit Oslo 1993 rumgeistert, angesprochen. Die war tot. Die war tot. Kein Mensch hat sich mehr damit auch beschäftigt. Und insofern denke ich, ist das wirklich das einzig Positive.
In Israel ist es doch fast Tabuwort, oder? Also Zwei-Staaten-Lösung zu sagen, als Politiker.
Es ist fast tabu, weil das heißt ja, dass man den Palästinensern wirklich gleichberechtigt die Staatsgebiete gibt, dass man auch einen Palästinenser-Staat akzeptiert. Und das ist, was die jetzige Regierung anbelangt, was eigentlich Benjamin Netanyahu während seiner vielen, vielen Jahre als Regierungschef anbelangt, ein No-Go. Also er hat es immer abgelehnt. Er hat ja auch damals, als Rabin eingewilligt hat, 1993 im Rahmen der Oslo-Verträge, dass es einen Palästinenserstaat geben soll, war er der schärfste Kritiker. Rabin wurde dann getötet und dann wurde Netanyahu Ministerpräsident. Und seitdem hat eigentlich die Zwei-Staaten-Lösung keine Chance mehr gehabt.
Vera, kann mich fällt dir was Positives ein?
Ja. Ich schließe mich da auf jeden Fall an. Es ist positiv, dass das Thema ist. Es ist einfach, so lange wird es von sämtlichen Seiten vor sich hergeschoben und es drängt einfach, da eine Lösung zu finden. Und man muss auch sagen, wenn man jetzt diese ganzen Äußerungen mit Riviera des Nahen Ostens und Hölle, die da existieren, wenn man das jetzt mal wegnimmt, dann hat eben ja Trump auch einen Punkt. Es geht um den Wiederaufbau des Gazastreifens, der eben gerade auch, muss man sagen, eben nicht bewohnbar ist. Es ist gut, dass da jetzt auch wieder der Fokus drauf kommt, auf jeden Fall. Nur die Frage ist natürlich das Wie. Und da ist man sich eben überhaupt nicht einig. Und da wird es jetzt in den nächsten Wochen, Monaten drum gehen, da eine Lösung zu finden.
Julio, nochmal für dich zum Abschluss. Ich weiß, es ist fast naiv, wenn man nach Frieden fragt. Aber angenommen, die Waffenruhe hält weiter. Gibt es eine echte Chance auf ein Friedensabkommen oder geht dann alles von vorne los?
Also ich bin, Nathalie, ehrlich gesagt sehr, sehr skeptisch, weil diese erste Phase der Waffenruhe, die hält jetzt und die wird möglicherweise verlängert. Was ich nicht glaube, dass es sehr, sehr schnell zu einer zweiten Phase kommen wird. Warum? Weil die Punkte dieser zweiten Phase, die haben es in sich. Da geht es dann um einen kompletten Waffenstillstand. Es geht um die Freilassung aller Geiseln und, jetzt kommt's, Israels Soldaten müssen sich komplett aus dem Gazastreifen zurückziehen. Und ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, weil sich Israel vorbehalten wird, weiter militärisch im Gazastreifen präsent zu sein. Außerdem wäre das dann das Eingeständnis von Benjamin Netanyahu, dass er seine Kriegsziele nicht erreicht hat. Und das wichtigste Kriegsziel ist ja die Zerschlagung der Hamas. Insofern bin ich sehr, sehr skeptisch. Wir haben diese erste Phase der Waffenruhe seit Mai bis jetzt verhandelt, bis in Kraft getreten ist. Die zweite Phase ist viel, viel schwieriger. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch Monate darüber verhandelt wird.
Ihr beiden, vielen Dank für all die Informationen. Es wird nicht ruhiger werden, ganz im Gegenteil, ich bin gespannt. Heute weiß man nicht, was morgen sein wird. Ich hoffe nur, dass es für die Menschen in Gaza und auch für die Israelis irgendwann eine Lösung geben wird, in einer friedlichen Koexistenz zu leben. Danke euch beiden für eure Arbeit.
Sehr gerne. Gerne. Danke dir.
Danke.
So, und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Wenn ihr jetzt zurück nach Deutschland schauen wollt, kann ich euch den Podcast Berlin Code empfehlen. Wie läuft der Wahlkampf? Was lassen sich Kanzlerkandidaten und Parteien einfallen? Und was passiert, wenn die Fernsehkameras und Mikrofone aus sind? Im Podcast Berlin Code entschlüsselt Linda Zervakis die Entscheidungen und Hintergründe aus Bundestag, Kanzleramt und Parteizentralen. Hier erfährst du, wie Politik funktioniert oder wo es hakt. Berlin Code kommt immer vor dem Wochenende und bekommt ihr in der ARD Audiothek und auf allen anderen Plattformen. Das war's von uns vom Weltspiegel Podcast. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Feedback gerne an weltspiegel.podcast@ard.de. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, YouTube, Facebook oder TikTok. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Stefan Jentsch, Nils Kopp und Hanna Nussbaumer. Produziert haben Doris Hockel und Andreas Bertram. Bis zum nächsten Mal.